Herzlich willkommen zu Lebe gut, dem Podcast für ein bewusstes, erfülltes und gesundes Leben. Mein Name ist Andreas Rieck und ich freue mich sehr, dass Sie heute zuhören. Es gibt Themen, die lassen uns nicht so leicht los. Themen, die berühren und vielleicht auch überfordern und bei denen viele von uns nicht so genau wissen, wie kann ich eigentlich damit umgehen? Eines dieser Themen ist die Situation im Mittelmeer. Die Fluchtroute über das Meer gehört zu den tödlichsten und gefährlichsten Fluchtwegen nach Europa. Allein im Mittelmeer sind seit 2014 über 32.000 Menschen bei dem Versuch, Europa zu erreichen, gestorben. Was bedeutet es, vor Ort zu sein, Menschen aus Seenot zu retten und immer wieder konfrontiert zu werden mit dem Leid, der Hoffnung, aber auch der politischen Ohnmacht? Darüber spreche ich heute mit Olaf Oehmichen. Er ist von Beruf Architekt und seit 2016 ziviler Seenotretter im Mittelmeer. Er war an der Rettung von rund 2000 Menschen beteiligt und hat die Initiative SARA, Seenotrettung, mitbegründet. Lieber Olaf, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte und vielen Dank für die Einladung, dass ich hier die Chance bekomme, SARA und auch die Situation im zentralen Mittelmeer vorzustellen. Vielen Dank.
Ja, also man merkt es auf jeden Fall, wenn man dich sieht und kennenlernt, dass es dir ein ganz großes Anliegen ist. Was ich zunächst mal von dir wissen möchte, ist, wie ist denn die aktuelle Lage im Mittelmeer? Man hört in den Medien so gut wie nichts mehr.
Im Vergleich zu dem Jahr 2016 ist die Lage noch katastrophaler als damals, viel katastrophaler. Alleine der Januar diesen Jahres war der tödlichste Monat seit den Aufzeichnungen in 2014. Es sind weit über 800 Menschen gestorben. Die Dunkelziffer ist um ein Vielfaches höher, denn es werden nur die Leichen gezählt, die tatsächlich auch gefunden werden und die anderen einfach nicht. Das heißt, wir finden oft fast leere Boote, wo noch zwei, drei Leichen drin liegen, die aber von der Größe her mit 50, 60, 100 Menschen besetzt worden sind. Also die zwei, drei Leichen werden gezählt und der Rest nicht. Man kann sich also vorstellen, dass die Todeszahlen um ein 5- bis 8-faches höher liegen, als die offiziellen Zahlen das sind.
Puh, ja, also wenn du das erzählst, dann merke ich zum einen, wie sehr dir das nahe geht, aber das geht auch mir nahe, weil das ist was, was so total in den Schatten abgewandert ist. Na, man hört ja davon eigentlich so gut wie nichts mehr. Was macht das mit dir?
Es macht mich unglaublich wütend auf die europäischen Regierungen, dass es nach wie vor keine staatliche Seenotrettung gibt, sodass private Akteure wie wir und viele andere NGOs diesen Job übernehmen müssen. Deshalb bestärkt es uns noch weiter, eben rauszufahren, weil es nach wie vor keine staatliche Seenotrettung gibt und auch nicht geben wird in naher Zukunft.
Weil es politisch nicht gewollt ist?
Weil es politisch nicht gewollt ist. Europa schottet sich ab. Und das macht man mit allen Mitteln, nicht nur indem man Grenzzäune zieht, sondern auch die sogenannte libysche Küstenwache und die tunesische Küstenwache mit sehr, sehr viel Geld unterstützt und Material mit sehr schnellen Booten, sodass die im Mittelmeer die Leute dann zurückpullen nach Libyen und nach Tunesien.
Du hast 2016 begonnen. Wie bist du dazu gekommen, aufs Mittelmeer zu gehen und Menschen aus dem Meer zu retten?
Ich bin passionierter Segler seit 30 Jahren ungefähr. Ich lebe hier im globalen Norden mit meiner Familie und es geht uns gut. Wir sind nicht reich, aber im Vergleich zu Menschen im globalen Süden sind wir sehr, sehr reich. Und wir sind hier im globalen Norden einfach verantwortlich für die Zustände im globalen Süden durch unsere Lebensweise, durch unser Handeln. Und ich habe mir gesagt, das kann irgendwie nicht sein. Ich muss da in irgendeiner Form nicht nur meine Lebensweise und mein Handeln ändern, sondern ich kann da auch aktiv was tun und bin dann über einen Freund zu CI gekommen aus Regensburg und habe mich da beworben und bin mitgefahren. Bei einem ganz, ganz schlimmen Einsatz im April, Ostern 2017, wo wir über 1400 Menschen retten konnten, aber auch ganz viele nicht. Und das hat mich bestärkt, da weiterzumachen, weil ich gesehen habe, ich kann helfen und es ist notwendig, dass ich helfe.
Und wenn du das sagst, ihr konntet 1400 Menschen retten, aber viele eben auch nicht, was überwiegt?
Na, es überwiegt Gott sei Dank die Menschen, die wir retten können. Aber es gibt bei solchen Einsätzen immer wieder Tote, je nachdem, in welchem Zustand das Boot ist oder auch welche Wetterverhältnisse man hat oder wie geschwächt oder verletzt die Menschen sind. Oder wenn eben ein Schiff kentert, dann ist klar, dass wir nicht alle werden retten können.
So wie du das schilderst, liegt es natürlich sehr nahe, dass du viele Situationen erlebt hast, die dir auch sehr nahe gehen. Gibt es so Momente, die sich eingebrannt haben bei dir?
Da gibt es einige Momente. Einer vielleicht, der sich vielleicht ein bisschen komisch anhört. Es sind ja drei Faktoren, die wir bei so einer Rettung erfahren. Also wir sehen, wir hören und wir riechen. Und so ein Boot, das wir da abretten, das riecht einfach sehr, sehr streng. Denn alles, was die Menschen ausscheiden, geht in dieses Boot rein. Da läuft Sprit aus, da läuft Meerwasser rein, die erbrechen sich, Fäkalien gehen da rein und das gibt einen ganz fürchterlichen Gestank und es gibt vor allem eine ganz fürchterliche Minestrone, nämlich verursacht chemische Verbrennungen, sodass man den Menschen teilweise glattgroß die Haut vom Leib ziehen kann. Dadurch schreien die wahnsinnig, aber worauf ich hinaus will, es stinkt so unglaublich, dass ich 3 Monate nach dem ersten Einsatz keinen Geruchssinn mehr hatte und keinen Geschmackssinn. Das hat sich Gott sei Dank gegeben. Und das Zweite ist, was mir immer wieder ins Gedächtnis kommt, wenn ich meinen mittlerweile fast volljährigen Sohn anschaue. April 2017, ein sinkendes Schlauchboot. Da haben wir einen 8-jährigen Jungen verloren, der mit seinen Eltern unterwegs war. Der ist einfach versunken in den Tiefen des Mittelmeers. 4 Monate später bin ich nochmal zur See gefahren. Wir mussten vor einem Sturm ablaufen nach Tunesien, nach Tarsis und haben dort einen Fischer kennengelernt, der von diesem Kind gehört hatte und hat gesagt, also dieser Fischer hat seinen Job aufgegeben, weil er den Beifang, den täglichen, nicht mehr erträgt. Und läuft den ganzen Strand ab, um Tote einzusammeln und auf dem Friedhof der unbekannten Toten zu begraben. So auch diesen 8-jährigen Jungen, dessen Grab wir dann besucht haben. Zu diesem Zeitpunkt war mein Sohn auch 8 Jahre alt und hatte eben das unverschämte Glück, eben im globalen Norden geboren worden zu sein und nicht irgendwo in Afrika oder in irgendwelchen Ländern, wo man fliehen muss. Das bewegt mich heute noch. Wenn die sich gekannt hätten, wären sie vielleicht sogar Freunde gewesen. Und man merkt es vielleicht meiner Stimme an, also es bewegt mich heute noch tatsächlich.
Was hilft dir, mit diesen Bildern, mit diesen Gerüchen, mit den Erfahrungen umzugehen? Weil das ist ja nicht nur eine Erfahrung, sondern das wiederholt sich ja. Und du hast im Vorgespräch gesagt, dass du jetzt im Sommer auch wieder aufs Mittelmeer möchtest. Das heißt, da ist heiß. Da wirst du auch wieder deine Eindrücke haben. Was hilft dir, damit umzugehen?
Mir hilft, dass ich eben Menschen helfen kann, weil ich einfach der Meinung bin, man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Und wir müssen alles dafür tun, dass das Leid da draußen so klein wie möglich gehalten wird. Und es gibt natürlich auch Kraft, wenn wir Menschen retten und sehen, wie erleichtert die sind, wenn sie an Bord kommen, uns zum Teil in den Arm nehmen oder einfach nur weinen oder auch erzählen. Und das gibt mir schon Kraft.
Okay, also ich sag mal, dieser Sinn, der ja auf der Hand liegt, ist das, was dich antreibt und zum anderen aber auch ganz vieles wettmacht, was ansonsten natürlich in dir nagt.
Genau.
Was immer wieder so durchscheint bei dem, was du sagst, ist das Thema Gerechtigkeit. Also du sagst, wir haben das unverschämte Glück, dass wir im Norden geboren sind, andere sind im Süden geboren, denen geht's nicht so gut. Da schwingt so mit das Thema Verantwortung, auch für die Menschen, die eben nicht dieses Glück haben. Du setzt das konkret um, indem du eben rausfährst und dich da einsetzt. Und du machst ja auch Vorträge damit. Also du gehst und versuchst, dieses Thema auch zu streuen. Ist das dein Ziel, dafür quasi zu werben, dass wir unsere Verantwortung bewusst werden? Oder was ist deine Mission?
Das sind, glaube ich, gleich mehrere Missionen. Zum einen, weil dieses Thema einfach aus den Medien meines Erachtens fast komplett verschwunden ist, um das wieder ein bisschen an die Leute ranzukriegen. Es dann auch über die tatsächliche Situation vor Tunesien und Libyen aufzuklären, aber auch um natürlich Spenden zusammen für Sarah, denn wir sind zu 100% spendenfinanziert und ohne Geld können wir auch einfach nicht fahren.
Gut, das ist ja legitim, gell? Was machst du für Erfahrungen, wenn du eben dieses Thema platzierst? Wie reagieren die Leute?
Also ich zeige in den Vorträgen auch nicht unbedingt schöne Bilder, weil das, glaube ich, einfach dazugehört, sonst wäre das viel zu weich gewaschen und würde dem Thema auch nicht gerecht werden. Ich spreche da jeweils eine Triggerwarnung aus und es kommt häufig vor, dass Menschen anfangen zu weinen oder auch rausgehen. Insgesamt sind die Leute sehr, sehr dankbar über diese Vorträge. Das Problem ist so ein bisschen, dass natürlich auch nur die zu den Vorträgen kommen, die ohnehin affin sind. Und man andere Menschen, die man gerne erreichen würde, eben dazu gar nicht kommen. Dazu ist es auch ganz gut, Vorträge in Schulen zu halten. Denn die Kinder, die vielleicht noch nicht so politisch in irgendeine Richtung gegangen sind und sich entschieden haben, gehen zumindest nach Hause und erzählen es zu Hause. Und damit erreiche ich natürlich auch ganz viele Erwachsene, die nie zu einem Vortrag kommen würden.
Du sprichst die Politik an. Das heißt, du nimmst da schon Unterschiede wahr, oder? Was das Thema anbelangt. Jetzt je nach politischer Strömung. Gibt es da Verbündete, sage ich mal?
Es gibt tatsächlich ganz wenig Verbündete, um das ganz konkret anzusprechen. Je weiter links die Partei ist, desto mehr Verbündete haben wir. Und umgekehrt ist es natürlich diametral. Vor allem mit der neuen Regierung ist ein viel schärferer Kurs eingeschlagen worden. Die rühmt sich damit, dass die Zahl der Migranten drastisch zurückgegangen ist. Das liegt aber eben nicht daran, dass weniger Menschen kommen. Es flüchten viel mehr Menschen als früher, sondern weil einfach mehr ertrinken an unseren Außengrenzen. Und ich weiß nicht, ob man sich damit rühmen muss, aber sie tun's. Und das macht mich schlicht und ergreifend nur wütend.
Und wohin führt die Wut bei dir?
Dass wir uns noch stärker einsetzen, da rauszufahren und weiter zu retten, so viel wie möglich zu fahren und alles dran zu tun, dass wir das möglichst das Leid eben klein halten.
Ja.
Bei der italienischen Regierung hat sich auch vieles getan, vor allem seit Giorgia Meloni das Sagen hat. Es gibt da ein sogenanntes Piante-Dosi-Dekret, das zum Beispiel besagt, dass wir nur eine Rettung fahren dürfen und dann einen italienischen Hafen anfahren müssen. Und es besagt weiterhin, dass wir mit den libyschen Behörden in Kontakt treten müssen. Da weigern wir uns bisher alle NGOs, weil wir sagen, wir können uns nicht mit diesen Warlords in Verbindung setzen und die Leute nach Libyen zurückbringen lassen. Dieses Dekret soll jetzt zum Gesetz werden. Und das wird zur Folge haben, dass immer mehr Rettungsschiffe beschlagnahmt werden und bei wiederholten Verstößen auch die Schiffe komplett beschlagnahmt werden. Nicht nur festgesetzt werden, sondern komplett weg sind.
Okay, also das heißt, auf der einen Seite steigt die Not und auf der anderen Seite werden euch immer mehr Pflöcke quasi in den Weg gelegt.
Genau. Das gehört zur europäischen Abschottungspolitik. Das wird ganz schlau gemacht. Das wird nicht so wie in den USA mittels eines Zaunbaus so offensichtlich gemacht, sondern unsere Grenzabschottung besteht aus ganz vielen kleinen Legosteinchen, wodurch aber auch eine sehr hohe Mauer wird.
Mhm. Jetzt, wenn du das in deinen Vorträgen anbringst, dann löst du damit ja genau das aus, was in dir ist und was jetzt gerade ja auch bei mir so auslöst, nämlich diese Wut, diese Ohnmacht, dieses Unverständnis vielleicht auch und das Mitleid. Also das ist ja eine Mischung aus ganz unterschiedlichen Gefühlen. Das löst ja was in mir, wenn ich das jetzt höre, aus. Und wenn ich mich jetzt in deine Zuhörer hineinversetze, eben bei denen auch, dann ist ja die Frage, was macht man damit? Also hast du das Gefühl, dass die Leute dadurch in Aktion kommen oder bleibt dann so diese Schwere auch zurück?
Also die Schwere, die bleibt zunächst mal zurück, aber ich weiß nicht, wie lange da die Halbwertszeit ist dieser Schwere, bis die wieder sich verflüchtigt hat und mal die Menschen, die da zuhören, zu ihrem Alltag übergehen und dann doch wieder im Sommerurlaub ins All-Inclusive-Fünf-Sterne-Hotel nach Tunesien reisen. Da befürchte ich fast, dass da die Wirksamkeit meiner Vorträge nicht wahnsinnig viel Wirkung hat.
Naja, ich beschäftige mich viel mit dem Thema Resilienz und bei dem Thema, das du ansprichst, das ist ja eine dieser, ich sag mal, Megathemen, die wir gerade haben. Ne? Wir haben den Krieg in Nahost, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben den Klimawandel, wir haben eben die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer mit all den politischen Verwerfungen, die es ja auch nochmal vor Ort dann gibt. Ja, das ist ja nur ein Ausdruck dieser Politik auch in Afrika jetzt. Aber alle Themen haben ja miteinander gemeinsam, dass es Themen sind, denen wir erstmal hilflos gegenüberstehen, weil die sind größer als wir. Das heißt, die führen ja erstmal auch in so eine gewisse Ohnmacht, weil ich als Einzelner das Gefühl habe, was kann ich da machen? Und wenn wir dann in dieser Ohnmacht drin sind, dann kann das dazu führen, dass wir erstarren. Dass wir sagen, wer bin ich angesichts dieser Themen, was kann ich da machen? Ja, oder dass wir vielleicht sogar in eine Depression verfallen. Ich kenne etliche, die eben durch diese Themen immer mehr auch runtergezogen werden, weil sie sagen, ja, ich lebe hier im Norden, mir geht's gut. Darf mir es überhaupt gut gehen, wenn es anderen so schlecht geht? Das heißt, da kann eine Dynamik in Gang gesetzt werden, die mir selber dann nicht gut tut, wo es mich runterzieht, wo es mich lähmt oder vielleicht auch meinen Hass schürt auf die Politik oder wen auch immer. Das kann ja nicht das Ziel sein, sondern das Ziel sollte ja sein, dass die Leute in Bewegung kommen. Das ist ja dein Ziel. Du willst ja die Leute nicht erdrücken und erschlagen, sondern aufrütteln. Bei dir ist so, du kannst etwas tun. Ja, du fährst jetzt im Sommer wieder auf das Meer. Wie geht's dir jetzt im Vorfeld, zu wissen, dass du dort in ein paar Monaten wieder sein wirst?
Okay, das habe ich als zwei Fragen verstanden. Die erste Frage, so diese Ohnmächtigkeit oder diese Ohnmacht, was kann ich tun als Einzelner oder einzelne Person? Ich finde, jeder Mensch kann was tun, es muss ja nicht jeder zur See fahren. Man kann Nachbarschaftshilfe betreiben, man kann bei Tafeln helfen, so traurig das ist, dass die überhaupt geben muss. Man kann so vieles tun, auch, und das ist alles genauso wertvoll, wie zur See zu fahren. Ich finde, da gibt's kein wichtig oder unwichtig. Also überall, wo Hilfe gebraucht wird, kann jede Person kann irgendwas tun. Die zweite Frage, was geht in mir vor, wenn ich im Sommer wieder rausfahre? Also jede Rotation, so nennen wir das, wenn wir drei Wochen lang rausfahren, birgt immer sehr viel Ungewissheiten. Und da kann man noch so erfahren in der Seenotrettung sein. Jeder Case ist anders. Wir wissen nie, was uns erwartet. Wir wissen nie, werden wir wieder bedroht von der sogenannten libyschen Küstenwache, werden wir beschossen. Auch das war im vergangenen Jahr jetzt tatsächlich so, dass ein Schiff aktiv beschossen wurde. Die werden immer brutaler, immer reden immer weniger, schießen lieber. Das heißt, ich fahre da nicht mit Furcht hin, weil Furcht oder Angst ist ein sehr schlechter Partner auf See, aber ich fahre mit dem nötigen Respekt dahin.
Okay.
Und was uns da erwartet, wissen wir nicht.
Magst du mal schildern, wie so ein Einsatz abläuft? Wie sehen diese drei Wochen denn aus?
Ja, also zunächst mal, also ich kann nur von Sarah reden. Sarah steht im Übrigen für Search and Rescue for All Humans. Nicht, dass jemand denkt, wir haben irgendeinen Mädchennamen einfach nur so verwendet. Wie läuft so ein Einsatz ab? Die Rotationen gehen insgesamt 3 Wochen. Das heißt, die erste Woche wird die Crew trainiert, die sich ja immer wieder aus neuen Personen zusammensetzt und sich aufeinander einspielen muss. Die Crewmitglieder haben festgesetzte Positionen, die sie begleiten, immer mehrere Positionen auch. Das wird alles in einem sehr harten, einwöchigen Training trainiert, bis es wirklich flutscht und jedes Crewmitglied genau weiß, was es zu tun hat. Denn nur so können wir gewährleisten, dass der Einsatz auch sicher abläuft. Und es kann immer was schiefgehen, aber dass es zumindest nicht am Nichtkönnen der Crew liegt. Mhm. Wenn dann alle soweit bereit sind, dann fahren wir raus mit bisher der Sarah, jetzt künftig mit der Tethys. Wir haben ein RIP dabei, also ein Beiboot, ein Einsatzschnellboot, das wir hinten anhängen an einen Kran, fahren dann in Richtung Such- und Rettungszone. Die ist ungefähr 50 Seemeilen vor der libyschen und der tunesischen Küste, also knapp 100 Kilometer etwa. Also sprich, wir holen die Leute auch nicht an der Küste ab, wie das oft behauptet wird aus rechten Kreisen, sondern wir sind 100 Kilometer entfernt. Wenn wir ein Boot gesichtet haben, stoppen wir das Mutterschiff auf, in einem Kilometer Entfernung etwa. Dann wird das RIP ausgekrant, mit Rettungswesten beladen. Das RIP fährt das Flüchtlingsboot an. Wir umkreisen das Boot ein paar Mal, um einerseits die Leute zu beruhigen und uns vorzustellen. Die wissen ja nicht, sind wir gute oder sind wir schlechte. Bei dem Umkreisen stellen wir auch fest, wie viele Menschen sind in dem Boot, in welchem Zustand ist das Boot, läuft der Motor noch, dringt Wasser ein, gibt es Verletzte, gibt es, wie viele Kinder sind an Bord, gibt es Schwangere, gibt es sterbende Menschen. Wenn wir das alles abgecheckt haben, beginnen wir mit dem Abbergen. Also wenn wir feststellen, das Boot ist in Seenot, also sprich, die Menschen haben keine Nahrungsmittel, sie haben keinen Motor mehr oder er läuft nicht mehr, sie haben keine Rettungsmittel, es sind Verletzte an Bord, dann befindet sich ein Boot in Seenot, selbst wenn das Wasser aalglatt ist. Mhm. Und dann fangen wir an mit dem Abbergen, peu à peu, bringen die Leute dann zum Mutterschiff, dort werden sie ärztlich versorgt. Und wir machen das so lange, fahren da Shuttles hin und her, bis das Boot leer ist. Markieren das Boot dann, dass es gerettet worden ist. Nicht, dass eine andere NGO kommt und da vielleicht denkt, müssen wir vielleicht noch nach Überlebenden suchen. Da wird das Boot markiert mit Sprühfarbe, mit Ort, Datum, Position, wer gerettet hat. Und dann ersuchen wir die italienischen Behörden um einen sicheren Hafen. Wir können nicht einfach einen Hafen anlaufen. Das wäre tatsächlich ein illegaler Grenzübertritt. Mhm. Sondern uns muss ein sicherer Hafen zugewiesen werden. Den fahren wir dann auch an, den müssen wir dann auch anfahren. Und dort übergeben wir die Überlebenden und auch die Toten an die Behörden.
Und du hast gesagt, genau, die werden ärztlich dann versorgt. Was habt ihr verschiedene Berufsgruppen an Bord, die da immer dabei sind?
Also grundsätzlich sind immer unterschiedliche Leute dabei. Es muss natürlich eine Schiffsführung dabei sein, die Bootsführerscheine hat, die Funkzeugnisse hat und so weiter. Es ist ein Ärzteteam an Bord mit mindestens einer Ärztin und einem RettungssanitäterIn. Und bei dem kleinen Schiff ist es dann tatsächlich nicht mehr so wichtig, welche Berufe die Menschen haben. Auf der Sarah, das war eine ehemalige Luxusmotorjacht mit sehr großen Motoren. Mhm. Da musste auch gleichzeitig noch ein Maschinist an Bord sein. Also wirklich der Maschinenbau oder Schiffsbautechnik studiert hat, um die Maschinen zu warten. Das ist bei dem Segelschiff alles nicht mehr so kompliziert. Mhm. Und die Leute, die übrigen Crewmitglieder, die keine besonderen Qualifikationen aufweisen müssen, werden in dieser Woche Training so vorbereitet, dass sie diesen Job machen können.
Okay. Und wie läuft die Übergabe? Also könnt ihr dann die Flüchtlinge guten Gewissens den Behörden übergeben?
Das ist unterschiedlich. Wenn man beispielsweise bei Nacht in den Hafen läuft, ist es so, die Älteren unter uns wissend, wie damals die deutsch-deutsche Grenze aussah, so sieht es da auch ungefähr aus. Da steht ein Haufen Polizei, ein Haufen Militär, ist alles mit Flutlicht erleuchtet. Und da müssen wir gucken, dass wir die Survivors ruhig halten, denn da kippt oft die Stimmung, weil sie natürlich in eine neue, unsichere Situation kommen und wir auch nicht wirklich wissen, was mit ihnen anschließend geschieht, wohin sie kommen.
Okay.
Und bei Tag ist das alles nicht so dramatisch, aber da ist bei vielen Menschen ein Unsicherheitsfaktor und so eine gewisse Angst, was jetzt weiter mit ihnen geschieht.
Und ihr wisst es letztlich dann auch nicht?
Nein.
Okay, ja. Wie legal, illegal ist der Einsatz, den ihr betreibt?
Das ist vollkommen legal. Wir machen das nach internationalen Rechtsstandards. Wir machen das gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention, des Völkerrechts, des Seerechts. Alles, was es so an Gesetzen gibt, halten wir alles ein. Wir sind auch in sehr enger Rücksprache mit den italienischen Behörden. Alles, was wir tun, tauschen wir mit denen aus, per E-Mail oder per Funk. Und auch schon bevor wir auslaufen, müssen wir unseren Fahrtzweck angeben, unser Fahrtziel angeben. Das ist also alles bekannt. Und was da alles an Gesetzesbrüchen passiert, passiert, weil das zentrale Mittelmeer einfach mittlerweile ein vollkommen rechtsfreier Raum ist.
Okay, das heißt, ihr habt viele Rahmenbedingungen, viele, die euch das, ich sag mal, das Leben erschweren. Gibt's Organisationen oder was unterstützt euch? Was gibt euch Rückenwind?
Muss ich scharf überlegen. Eigentlich wirklich niemand so richtig. Also wir NGOs helfen uns gegenseitig.
Ja, genau, ja.
Wir stehen in sehr engem Kontakt. Mhm. Vor allem, wenn wir draußen sind, weiß jedes Schiff, wo das andere ist, dass wir uns auch gut verteilen. Aber ansonsten kriegen wir keine staatliche Unterstützung. Es gab mal kurze Zeit, wurden 2 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt. Ich glaube, das ist einmal passiert, für alle NGOs zusammen. Es hört sich nach sehr, sehr viel Geld an. Aber so große NGOs wie Sea-Watch oder CI, die benötigen alleine schon 3 Millionen pro Jahr. Mhm. Also das war einfach nur ein Lippenbekenntnis. Aber auch diese Fördermittel sind wieder ersatzlos eingestampft worden.
Dein Appell ist jetzt nicht, ja, sollen alle Seenotretter werden. Sie sollen spenden, ne? Das ist klar, ihr braucht diese Spenden. Aber auf der anderen Seite dieser Appell, komm in die Selbstwirksamkeit und tu das Deine. So. Und jeder da, wo er gerade steht, so habe ich dich verstanden.
Genau. Und selbst wenn ich mich gar nicht so bewusst engagiere wie in der Nachbarschaftshilfe oder so ähnlich, kann ich dennoch so ein bisschen auf meinen Lebenswandel schauen. Ich meine, die 10 Rosen im Supermarkt für 1,99, das dürfte klar sein, dass die irgendwo aus Afrika kommen, wo man ganze Landstriche mit Pestiziden verseucht. Und das billigste Fleisch einzukaufen ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Dass man da vielleicht einfach ein bisschen bewusster konsumiert. Und natürlich kann nicht jeder beim Biobauern einkaufen, aber dennoch kann man, glaube ich, schon ein bisschen drauf gucken, was man einkauft, was man verzehrt und ob man wirklich alle 3 Jahre oder 2 Jahre ein neues Handy braucht und so weiter und so weiter.
Das ist ein hehrer Anspruch. Ich selber merke bei mir, ich weiß so vieles, was ich tun könnte. Und dann stehe ich vor diesen Rosen und ich weiß, sie kommen aus Afrika. Und jetzt passiert was, ich kaufe sie trotzdem. Ja. Und dann denke ich mir, Mist, ich weiß es doch besser. Also was so zurückbleiben kann, ist so ein latentes Schuldgefühl, so ein schlechtes Gewissen. Da gefällt mir, was du tust, weil das ist so handfest. Ja. Das ist so wirklich... Wow, das ist so sinnerfüllt. Also, verstehst du, ich scheitere dann manchmal selber an meinem Anspruch. In der Theologie spricht man, da möchte ich noch einfach geschwind drauf eingehen, von struktureller Schuld. Und das ist was, das klang bei mir vorher so an, als du das gesagt hast, wir leben hier quasi im reichen Norden und ja, wir leben auf Kosten anderer Länder, Nationen und Kontinente, das ist so. Und wir wissen das und trotzdem kaufe ich diese Rosen und trotzdem fahre ich mit meinen Jungs in Urlaub, ja, und weiß es, dass das nicht braucht. Und genau diese strukturelle Schuld, das heißt, wir sind hier geboren und wir werden, ob wir wollen oder nicht, auch schuldig, weil unser Wohlstand ist aufgebaut auf anderen. Und ich merke halt, manchmal weiß ich es und mache es trotzdem und das macht die Sache für mich nicht besser. Deswegen, und ich möchte wirklich die Brücke schlagen, weil mir das bei dir so gut gefällt, du hast ein konkretes Projekt. Ja, und dieses konkrete Projekt, das hilft dir, dich wirklich zu kanalisieren und da dich einzusetzen. Und vielleicht ist das, ich kann nicht die Welt retten, ich kann auch nicht immer ethisch korrekt handeln, weil manchmal ist mir halt der Geldbeutel doch näher beispielsweise oder eben die Schiffsreise, wenn es das sein sollte. Aber dann zu sagen, okay, hier habe ich was, das schlägt mein Herz. Und das spüre ich bei dir, dass du dich da so einbringst. Und das ist, finde ich, total attraktiv, weil das motiviert mich zu überlegen, Mensch, wofür schlägt mein Herz, weißt? Wo kann ich mich wirklich pointiert einsetzen? Und bei dir spüre ich eben, ja, das ist deine Mission, so das zu tun. Ja, das, du hast es für dich gefunden. Das ist ja schon mal was ganz Großes. Viele sind ja irgendwie noch auf der Suche, was ist denn überhaupt meine Mission? Aber vielleicht kommt man eben dadurch ins Nachdenken, wenn man dich hört, zu sagen, okay, was ist meines? Also so geht's mir zumindest im Augenblick. Wie gehst du mit dem um, was du nicht kontrollieren kannst? Oder weißt du, das, was du abgeben musst? Du siehst, da stirbt jemand vor deinen Augen. Gibt's für dich irgendwas, was dir da Halt gibt? Gibt's für dich ein Ritual? Hast du einen Glaube, der dir hilft, da irgendwas abzugeben oder so? Weißt du, wie gehst du mit dem um, was du lassen musst?
Das ist eine gute Frage. Bei mir ist es so, dass ich während des Einsatzes das tatsächlich wenig an mich rankommen lasse, weil man da ständig zu 100% konzentriert sein muss und alles andere führt zu irgendwelcher Fahrlässigkeit. Es können auch manche Crewmitglieder nicht, denen geht es auch in der Situation sehr, sehr nahe. Bei mir und bei ganz vielen anderen ist es so, dass man wie in so ein schwarzes Loch fällt, so 3 Wochen, nachdem man wieder zu Hause ist ungefähr. Mhm. Und da muss man aktiv dagegen vorgehen, dass man nicht in dieses Loch fällt. Mhm. Also mit Freunden weggehen, schöne Sachen machen, viel reden, dass man ja nicht alleine ist. Und obendrein haben wir Traumatologen am Start, die uns vorher und nachher betreuen, dass im Falle einer posttraumatischen Belastungsstörung den Crewmitgliedern da Hilfe geboten werden kann.
Also kann man sagen, dass Reden, Gespräch, das mit am hilfreichsten ist?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, okay. Ja.
Auf jeden Fall. Also man kann das nicht alles mit sich ausmachen. Mhm. Ich zumindest kann aber auch nicht Freunden so das im Detail erzählen, was wir da sehen. Mhm. Also das meiste erzähle ich einfach tatsächlich nicht und behalte es für mich, weil es einfach manchmal zu gruselig ist. Mhm.
Also das ist natürlich dann eindeutig, worum es geht. Es geht darum, zu spenden. Ihr braucht Geld, ihr macht etwas absolut Sinnvolles und ihr seid angewiesen darauf, dass die Menschen euch spenden. Wie kann das ablaufen, wenn man euch unterstützen möchte?
Also man kann bei uns eine Patenschaft abschließen. Das geht über unsere Homepage. Man kann eine Patenschaft in Form von Dauerspenden. Man kann Einzelspenden machen, man kann mittlerweile auch, gibt es 2 Spendenaktionen bei Better Place, einmal für Sarah, einmal für die Thetis, fließt aber beides in einen Topf, weil wir eine Organisation sind und da freuen wir uns natürlich über jeden Euro.
Auch wenn die Website dann angegeben sein wird, kannst du noch mal benennen, über die man am besten quasi dann spenden kann?
Ja, wir heißen sarahseenotrettung.org. Man findet da unsere Website, wenn man das eingibt. Mhm. Da steht dann auch die Kontonummer und Auch der Better Place Kontakt, kann man alles auf der Homepage raussehen. Okay.
Ja, das ist wichtig, genau. Ja, Olaf, abschließend, wir fragen jeden Gast und ich möchte auch dich gerne fragen, was bedeutet für dich Lebe gut?
Ich glaube, ich habe das vorhin schon ein, zwei Mal so angesprochen. Lebe gut heißt für mich persönlich, dass ich Menschen helfen kann, dass ich möglichst sorgsam mit der Umwelt umgehe. Ich kann mich auch nicht, wie du vorhin auch gesagt hast, da völlig freisprechen davon. Wir sind nun mal hier im globalen Norden aufgewachsen. Aber das heißt für mich, lebe gut. Dann bin ich sehr beruhigt. Also lebe gut heißt zum Beispiel auch, ich war vorletzte Woche eine Woche im Thüringer Wald bei einem Bergwaldprojekt. Und wir haben dort einen Wald aufgeforstet, wo es auch einfach nicht um Wirtschaftlichkeit geht, sondern um einen gesunden Wald, der dem Klimawandel trotzen kann. Und das ist für mich Lebegut.
Dann wünsche ich dir für den Einsatz im Sommer alles Gute und für dein sinnvolles Tun ja viel Glück, viel Unterstützung und dass ihr möglichst viele Menschen retten könnt. Vielen Dank für deinen Besuch.
Ich danke euch. Vielen Dank.
Ja, alle wichtigen Informationen zu unserem Studiogast und zu der Organisation Sarah finden Sie unter dem Podcast und können darüber dann auch auf die jeweiligen Seiten finden. Das war unser Podcast Lebe gut mit einer neuen Folge an jedem letzten Sonntag im Monat. Hier teilen wir Gedanken, die zum Nachdenken anregen und Worte, die Mut machen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und uns ein Like dalassen. Für Anregungen, Fragen oder auch Kritik schreiben Sie uns gerne an podcast@schwabenverlag.de. Und zum Abschied bleibt mir nur noch zu sagen, bleiben Sie behütet.